SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer. Hallo. Die USA ziehen aus dem Niger ab. Ein Ergebnis russischer Einflussnahme in Afrika. Was dahinter steckt, erklärt uns unser Korrespondent im Studio Nordwestafrika. Außerdem blicken wir nach Washington, wo unter anderem über die Militärhilfen für die Ukraine im US-Repräsentantenhaus abgestimmt wird und warum das einem hochrangigen Republikaner seinen Job kosten könnte. Und im Interview der Woche heute Verdi-Chef Frank Wernicke über das Streikrecht und seinen Frust mit der Ampelkoalition. Nach Frankreich wollen nun auch die USA ihre Truppen aus dem westafrikanischen Niger abziehen. Nicht ganz unbedeutend, denn der Niger war sowohl für Frankreich wie auch für die USA ein wichtiger Ausgangspunkt für militärische Operationen gegen Dschihadisten. Allerdings, Russland hatte in jüngster Vergangenheit, zum Teil unterstützt durch die Söldner der Wagner-Gruppe, seinen Einfluss in afrikanischen Ländern stark ausgeweitet. Die Bundeswehr unterhält aktuell noch einen Lufttransportstützpunkt in dem Sahelstaat. Aus dem ARD-Studio Nordwestafrika berichtet Kai Küstner.
Der Rückzug des Westens aus den Krisenstaaten im Sahel geht weiter. Die Militärregierung in Niger hatte kürzlich verlangt, dass die noch rund 1000 US-Soldaten das Land verlassen. Am vergangenen Wochenende waren zudem tausende Regierungstreue auf die Straße gegangen und hatten mit Sprechchören den Abzug der Amerikaner gefordert. Nun also holen die USA tatsächlich ihr Militärpersonal nach Hause zurück. In den kommenden Tagen soll eine Delegation in die Hauptstadt Niamey reisen, um einen geordneten Abzug zu organisieren. Das dürfte auch bedeuten, dass die Amerikaner ihre rund 100 Millionen Euro teure Drohnenbasis schließen werden. Von dort aus sollte der zunehmende Terrorismus in Niger bekämpft werden. Bereits im Dezember hatten die letzten französischen Truppen das Land verlassen. Russland hingegen hat seinen Einfluss in Niger, wie überhaupt in Westafrika, zuletzt beständig ausgeweitet. Vor wenigen Tagen kamen rund 100 russische Soldaten sowie Militärmaterial mit einer Iljuschin-Transportmaschine in der Hauptstadt Niamey an. Bis zum Militärputsch Ende Juli vergangenen Jahres galt Niger als verlässlicher Partner des Westens. Doch seitdem kündigten die neuen Machthaber mehrere EU-Abkommen und näherten sich Moskau an. Noch nicht endgültig geklärt ist, wie es mit einem Lufttransportstützpunkt der Bundeswehr in Niger weitergeht. Dort sind noch immer rund 100 deutsche Soldaten stationiert. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte bei einem Besuch in Niamey Ende vergangenen Jahres signalisiert, grundsätzlich eine deutsche Präsenz in dem Land erhalten und auch mit der Militärregierung im Gespräch bleiben zu wollen.
Seit Monaten wartet die Ukraine auf Militärhilfen aus den USA. Heute will der Sprecher des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson im Kongress über das Hilfspaket abstimmen lassen, genauer gesagt über mehrere Hilfspakete. Es soll einzeln abgestimmt werden über Hilfen für die Ukraine, Israel und den Indopazifik. Kommt eine Stimmenmehrheit zustande, muss dann auch noch der Senat zustimmen, was weniger problematisch sein dürfte als das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus. Die rechten Hardliner der Republikaner haben nämlich bereits ihren Widerstand angekündigt und das könnte Johnson seinen Job kosten, berichtet Claudia Sarre aus Washington.
Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, steht unter massivem Druck. Ultrarechte Republikaner aus seiner eigenen Partei haben schon vor Wochen damit gedroht, ihn abzusetzen, falls er im Kongress über die Ukraine-Hilfen abstimmen lässt. Mike Johnson tut es trotzdem und ist zuversichtlich, dass er heute die nötige Stimmenmehrheit zusammenbekommt.
I don't walk around thinking about the motion to vacate. Right now I got to do my job and so do all my colleagues and I'm confident at the end of the day in spite of all the drama I think we're going to get that done.
Ich laufe nicht herum und denke über den Antrag auf Absetzung nach. Jetzt muss ich erstmal meinen Job machen und meine Kollegen auch und ich vertraue darauf, dass wir es am Ende trotz des ganzen Dramas hinbekommen werden, so Johnson vor ein paar Tagen auf CNN. Gestern schon hatten Republikaner und Demokraten in seltener Einigkeit dafür votiert, die Abstimmung über das 95 Milliarden Dollar Hilfspaket voranzutreiben. Geplant ist es, über die Hilfen für die Ukraine, Israel und den Indopazifik einzeln abzustimmen. Als Zugeständnis an skeptische Republikaner soll ein Teil des insgesamt 61 Milliarden Dollar umfassenden Hilfspakets für die Ukraine als Darlehen gewährt werden. Auch ein Gesetzentwurf mit strengeren Maßnahmen zur Sicherung der US-Grenze soll zur Abstimmung kommen. Mike Johnson sagte auf CNN, es werde Zeit, dass der Kongress handle.
And we are going to stand by
Wir werden Israel, unserem engen Verbündeten, beistehen. Wir werden für die Freiheit eintreten und dafür sorgen, dass Putin nicht durch Europa marschiert. Ein starkes Amerika ist gut für die ganze Welt. Politische Beobachter sind relativ zuversichtlich, dass die Hilfspakete im Kongress heute eine Mehrheit finden. Republikaner wie der Kongressabgeordnete Jared Moskowitz machten sich öffentlich für die Ukraine-Hilfen stark. Wir schicken damit eine Botschaft an all unsere Verbündeten in der Welt, dass sie sich auf Amerika verlassen können und dass nicht noch mehr Macht an Russland und China übertragen wird. Wenn dieses Gesetz scheitert, dann sind Russland und China die Gewinner. Einige rechte Hardliner der Republikanischen Partei allerdings sind strikt dagegen, Kiew zu unterstützen und haben angekündigt, Sprecher Johnson deswegen absetzen zu wollen. In einer ähnlichen Situation ist im vergangenen Jahr sein Vorgänger Kevin McCarthy gestürzt worden. Einer der Hardliner ist Thomas Massey aus Kentucky.
I'm concerned that the speakers cut a deal with the Democrats to fund foreign wars rather than to secure our border.
Ich mache mir Sorgen, dass der Sprecher einen Deal mit den Demokraten gemacht hat, um ausländische Kriege zu finanzieren, anstatt unsere Grenze zu sichern, so Massey. Ob die Revolte der rechten Hardliner Erfolg hat, hängt davon ab, ob die Demokraten im Falle eines Falles gegen den Sturz des Trump-Unterstützers Mike Johnson stimmen würden. So oder so, sollte der Kongress die Hilfspakete heute absegnen, müssen sie noch durch den Senat und von Präsident Biden unterzeichnet werden. Das alles soll zügig passieren, damit die Ukrainer die dringend benötigten Mittel so schnell wie möglich bekommen.
Pandemie, Kriege und Inflation haben dazu geführt, dass die Anliegen der Klimabewegung an Aufmerksamkeit verloren haben. Die großen Fridays for Future-Märsche sind kleiner und seltener geworden. Die Klebeaktionen der letzten Generation haben ganz offensichtlich mehr Menschen verärgert als auf die Seite der Klimaschützer gezogen. Die Mitglieder der sehr heterogenen Klimabewegung suchen nun nach neuen Formen des Protests, der ihrer Sache wieder mehr Aufmerksamkeit verleiht. Drei Menschen haben nun eine sehr radikale Form gewählt, indem sie vor dem Kanzleramt in Berlin in Hungerstreik getreten sind, mit mittlerweile einem hohen gesundheitlichen Risiko. Was Menschen zu so drastischen Protestformen führt und warum sie keine Aussicht auf Erfolg haben, mit diesen Fragen hat sich Jakob Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio beschäftigt.
Eigentlich will Wolfgang Metzler-Kick nur, dass Olaf Scholz ihm öffentlich Recht gibt. Er will, dass der Kanzler vor der Bevölkerung die wissenschaftlich gesicherten Gefahren des Klimawandels erklärt.
Ich will, dass es ausgesprochen wird. Ich will, dass es in der Regierungserklärung ausgesprochen wird. Wir haben einen Messwert von. Die Literatur sagt, wir haben einen Zielwert von. Und dann ist die große Hoffnung, dass die Menschheit einsieht, hey, Aussterben ist scheiße, wir machen was.
Metzler-Kick ist ein 49-jähriger Ingenieur aus Bayern und seit über 6 Wochen im Hungerstreik. Er hat bereits mehr als 18 Kilo abgenommen und kann kaum noch gerade stehen. Sein Medizinteam hat seine gesundheitliche Situation mittlerweile als kritisch eingestuft. Aufgeben will er trotzdem nicht, wenn nötig, bis zum Tod.
Die extremste Form des friedlich-zivilen Widerstands ist ja nun mal einfach der Hungerstreik. Das heißt, in aller Öffentlichkeit einen langsamen, grausamen Tod sterben. Wenn das nicht ausreicht, was reicht dann aus?
Mit dieser Frage beschäftigt sich Protestforscher Dr. Simon Theune beruflich. Er hat in den letzten Jahren an der Freien Universität Berlin die unterschiedlichen Protestformen der Klimabewegung beobachtet. Dass Aktivisten wie Metzler-Kick so drastische Protestformen wählen, habe nicht nur taktische, sondern vor allem auch psychologische Gründe.
Das ist bei Hungerstreiks ein ganz wichtiges Element, dass man selbst existenziell sich betroffen sieht von der politischen Situation, von der Ungerechtigkeit und gar nicht anders kann moralisch, als mit vollem Körpereinsatz dagegen aufzubegehren.
Die Klimabewegung ringt seit einiger Zeit um die effektivste Protestform. In diesem Jahr ist zum Beispiel die letzte Generation von ihrer Strategie abgerückt, sich auf Straßenkreuzungen zu kleben. Laut Dr. Theune war das eine alternativlose Entscheidung.
Das hat, glaube ich, nicht in der Form funktioniert, wie sich das die letzte Generation gewünscht hat, weil sich viele Leute darüber aufgeregt haben, dass eigentlich kaum noch über die Klimakrise geredet wurde, sondern vielmehr darüber, ob diese Art des Protestes jetzt sinnvoll ist oder nicht.
Ganz anders war es bei den Bauernprotesten. Die Landwirte haben mit ihren Heuballen und Traktoren zwar genauso den Verkehr lahmgelegt wie die letzte Generation, ihre Forderungen haben sie trotzdem zum Teil durchgesetzt. Dr. Theune glaubt, weil deren Auswirkungen viel kleiner waren.
da wird ja keine Systemfrage gestellt. Es geht ja nicht darum, dass das System komplett neu aufgestellt werden soll. Da geht es nur darum, wird das Geld denen zur Verfügung gestellt oder nicht.
Auch wenn Metzler-Kick nur eine einfache Regierungserklärung von Olaf Scholz fordert, sind seine Erfolgsaussichten gering. Denn ein Regierungssprecher hat schon mitgeteilt, dass Olaf Scholz vom Hungerstreik weiß, allerdings nicht plant, auf die Forderung zu reagieren. Erst im Oktober vergangenen Jahres haben mehrere Jesiden mit einem Hungerstreik gegen ihre geplante Abschiebung in den Irak protestiert. Ohne Erfolg. Vor der Bundestagswahl 2021 hatten 7 Klimaaktivisten vor dem Kanzleramt gehungert und nach mehreren Wochen aufgegeben. Immerhin, 2 Wochen später wurden sie von Bundeskanzler Scholz zumindest zum Gespräch eingeladen. Öffentlich Recht gegeben hat er ihnen nicht.
Klimaprotest gibt's heute übrigens auch in Saarbrücken. Die letzte Generation will an der Kreuzung Stengelstraße, Eisenbahnstraße den Verkehr blockieren. Gleich 12.41 Uhr. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir machen gleich weiter mit dem Interview der Woche mit Verdi-Chef Ranke Wernicke. Zuvor die aktuellen Meldungen mit Tanja Philipp-Murer.
Die Arbeiter im US-Werk von VW in Chattanooga haben beschlossen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Für die US-Gewerkschaft UAW, die ihren Einfluss über die 3 amerikanischen Autoriesen hinaus ausweiten will, ist es ein großer Sieg. Nach Angaben von VW und der Gewerkschaft sprachen sich bei der gestern beendeten Abstimmung 73% der Arbeiter dafür aus, von der UAW vertreten zu werden. Das Ergebnis muss noch von der Gewerkschaftsbehörde der USA bestätigt werden. Die Gewerkschaft war in den vergangenen Jahren 2-mal mit dem Versuch gescheitert, die Arbeiterschaft in dem Werk im Bundesstaat Tennessee zu organisieren. Die Bundeswehrfregatte Hessen hat ihren Einsatz im Roten Meer beendet. Das teilte die Bundeswehr am Morgen mit. Das Schiff habe bereits das Einsatzgebiet verlassen. Die Fregatte war rund 2 Monate im Roten Meer auf Patrouille, um Handelsschiffe vor Angriffen der Houthi-Miliz zu schützen. Laut Verteidigungsministerium hat die Hessen in dieser Zeit 27 Handelsschiffe eskortiert und 4 Flugkörper aus dem Jemen abgeschossen. Erst im August wird sich die Bundeswehr mit der Fregatte Hamburg wieder an dem EU-Einsatz beteiligen. Die Landkreise sind mit der Aufnahme von Geflüchteten nach eigenen Angaben überfordert. Der Präsident des Deutschen Landkreistages Saga erklärte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Integration der Menschen sei nicht mehr möglich. Die Probleme würden immer größer. Saga betonte, allein Baden-Württemberg beherberge doppelt so viele ukrainische Geflüchtete wie ganz Frankreich. Saga kritisierte außerdem, dass die Zuwanderung zum Teil noch ungeordnet stattfinde. An den Grenzen gebe es nur Stichproben. Es fehle ein genauer Überblick, wie viele Menschen wirklich nach Deutschland kämen.
SR Info. Das Interview der Woche.
Klaus Weselski kennt in Deutschland wohl fast jeder, das dürfte nicht übertrieben sein. Der GDL-Chef ist das Gesicht, wenn es um Streiks bei der Bahn geht. Lässt man den Namen Frank Wernicke fallen, würde ich behaupten, hat nicht jeder sofort seinen Posten oder sein Gesicht parat. Wernicke ist Chef der zweitgrößten deutschen Gewerkschaft Verdi. Und auch er muss sich mit GDL-Chef Weselski beschäftigen. Ob als Streikbetroffener wartend an der Bahnsteigkante sei jetzt mal dahingestellt. Vielmehr geht es um die Art und Weise der Streiks. Hatte die GDL in der letzten Runde möglicherweise übertrieben und den Gewerkschaften im Allgemeinen mehr geschadet? Nein, sagt Frank Wernicke und warnt im Interview der Woche mit Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas die Politik davor, das Streikrecht zu ändern. Und er erklärt auch, warum ihn die Ampelkoalition zur Verzweiflung bringt.
Herr Wernicke, Verdi hat rund 2 Millionen Mitglieder, die Lokführergewerkschaft GDL nur 40.000. Trotzdem wird Klaus Weselski, deren Chef, inzwischen oft auf der Straße erkannt. Sind Sie da eigentlich ein bisschen neidisch auf ihn?
Ehrlich gesagt, für mich zählt, was wir für unsere Mitglieder rausholen. Und das ist das Entscheidende. Und daran messe ich zum Beispiel auch meine Arbeit.
Herr Weselski hat ja auch mit seinem Stil dazu beigetragen, dass er da sehr viel Berühmtheit, sage ich mal, erlangt hat. Zum Teil wurde ihm vorgeworfen, da sehr rüde vorzugehen. Was sagen Sie eigentlich zu diesem Stil?
Ja, das verbietet der gegenseitige Respekt, die Arbeitskampfstrategie von anderen Gewerkschaften im Einzelnen zu kommentieren. Und Sie wissen ja auch, die Lokführergewerkschaft ist auch gar nicht Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sondern Mitglied beim Beamtenbund. Es ist schon noch wichtig, darauf zu achten, dass die generelle Unterstützung für einen Arbeitskampf in der Bevölkerung nicht abbricht. Und das ist etwas, was man in der jeweiligen Situation austarieren muss. Aber Arbeitskämpfe, zum Beispiel im Transportwesen, hat immer Wirkung auf Kundinnen und Kunden. Das ist so.
Es hat sich ja doch sehr geballt, auch in den letzten Monaten. War das kontraproduktiv für den Rückhalt, den Sie angesprochen haben?
Also ich erlebe nicht, dass wir Probleme haben mit dem Rückhalt in der Bevölkerung. Wir haben eine große Unterstützung für die Arbeitskämpfe, die wir derzeit machen. Wir führen hier Befragungen durch und kriegen ja auch Resonanz aus der Bevölkerung. Dass es jetzt so eine geballte Situation in verschiedenen Verkehrsbereichen gegeben hat, ist auch gar keine Planung gewesen. Es sind ja ganz unterschiedliche Arbeitgeber, mit denen wir da verhandeln oder auch die Lokführergewerkschaft verhandelt. Und die Laufzeiten sind sehr lang gewesen, der letzten Tarifverträge, immer auf Wunsch der Arbeitgeber übrigens seinerzeit. Und das hat dazu geführt, dass Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres reihenweise Tarifverträge im Verkehrsgewerbe ausgelaufen sind. Und ich kann ja für uns sagen, wir haben jetzt auch fast überall Abschlüsse für den Bereich. Jetzt haben wir eher Auseinandersetzungen im Bereich der Postbank zum Beispiel oder der Deutschen Telekom und andere Bereiche.
Sie haben ja auch gerade im vergangenen Jahr während der Arbeitskämpfe auch bei der Post oder auch im öffentlichen Dienst auch Zehntausende Neueintritte in Ihre Gewerkschaft gehabt. Inwiefern ist denn auch jeder Streik, muss man sagen, auch ein Stück weit bewusste Werbung?
Es geht darum, in einer konkreten Situation was für die eigenen Interessen zu tun, eine Lohnsteigerung durchzusetzen, eine Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen. Und es ist dann auch ein Zeitpunkt, wo noch mehr Menschen sich für eine Gewerkschaftsmitgliedschaft entscheiden. Wenn das notwendig ist, gehören für uns Arbeitskampfmaßnahmen zu einem Repertoire dazu, was auch angemessen ist. Und es ist auch Teil des demokratischen Diskurses, dass Interessen organisiert werden. Unsere Verfassung sieht das Streikrecht ausdrücklich vor.
Was halten Sie dann von den Vorschlägen oder den Forderungen, sage ich mal, dort Änderungen vorzunehmen, ausgehend vom GDL-Streik? Unter anderem war ja im Gespräch oder vorgeschlagen worden, sage ich mal, dass man Streiks bei der Bahn oder anderen Betrieben, die eine gewisse, ja, sage ich mal, Bedeutung auch für den Betrieb der Gesellschaft haben, vorher ankündigt, mit 4 Tagen zum Beispiel?
Auch wenn die GDL vielleicht genannt wird von der FDP, von der Union, der Mittelstandsvereinigung der Union insbesondere oder den Arbeitgeberverbänden, wir sind dann schon auch immer gemeint, da mache ich mir überhaupt gar nichts vor. Und deshalb will ich klar sagen, das ist aus meiner Sicht durchsichtig. Den Arbeitgeberverbänden der FDP und Teilen der Union gefällt es nicht, dass wir Gewerkschaften erfolgreich sind, weil sie kein Interesse daran haben, dass sich nachhaltig die Bedingungen der abhängig Beschäftigten, sowohl was Einkommen wie Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen, verbessert. Und es ist jetzt mal eine Situation da, wo in den Dienstleistungsbranchen, die die lange Jahre lang eine schlechtere Lohnentwicklung hatten als zum Beispiel die Industriesektoren, es ein Stück weit ein Aufholen gibt. Und deshalb wird dann damit argumentiert, dass ausgerechnet da, wo es jetzt eine erfolgreiche Tarifpolitik gibt, das Streikrecht eingeschränkt werden muss. Es ist so, für uns ist selbstverständlich, wenn wir im Verkehrsbereich einen Arbeitskampf durchführen, gibt es vorher eine angemessene Ankündigungsfrist. Wenn ich allerdings mehrtägig ankündige, dann ist es natürlich für die jeweiligen Arbeitgeber ein leichtes, Streikbrecher zu organisieren und damit den Arbeitskampf in die Wirkungslosigkeit zu führen. Das erleben wir im Flughafenbereich zum Beispiel regelmäßig, dass wenn die Arbeitgeber spitz bekommen, dass in der Luftsicherheit oder in der Gepäckabfertigung ein Arbeitskampf stattfindet, dann setzen sie Himmel und Hölle in Bewegung und da ist auch kein Geld zu viel, um zu versuchen, Streikbrecher heranzukarren und den Streik zu unterlaufen. Und deshalb kündigen wir Arbeitskampfmaßnahmen an, aber es darf nicht dazu führen, dass Arbeitskampfmaßnahmen wirkungslos werden.
Und eine Schlichtung vorzuziehen, auch das ist ja im Gespräch, also quasi Streiks erst ja nötig oder möglich zu machen, wenn eine Schlichtung quasi vorher erfolgt ist?
Das ist ein Vorschlag von Leuten, die noch nie Tarifverhandlungen geführt haben. Was soll eine Schlichtung am Beginn einer Verhandlung bringen? Das ist ja eine Situation, wo überhaupt noch gar nicht verhandelt wurde. Warum sollte sich dann eine Partei einem Schlichtungsergebnis unterwerfen? Schlichtungen machen manchmal Sinn. Im Verlaufe von Verhandlungen, dann führen sie oftmals zu Ergebnissen. Aber eine Schlichtung, die keine Zwangsschlichtung sein soll, sondern eine freiwillige Schlichtung, wo dann beide Seiten unterstützen und uns annehmen müssen, am Anfang der Verhandlungen ist unsinnig und verschwendet dann eher die Möglichkeit, im Laufe einer Verhandlung eine Schlichtung durchzuführen.
Lassen Sie uns nochmal auf 1, 2 aktuelle Konflikte schauen. Unter anderem einer, der sich ja schon ewig, sage ich mal, hinzieht, ist der im Einzelhandel. Wieso eigentlich? Was macht die Lage da so besonders?
Wir haben im Einzelhandel eine Situation, wo die Arbeitgeber sich in die Hand geschworen haben. Ich will das mal so sagen, und wir reden da von den großen Einzelhandelskonzernen, die das bestimmen. Das ist Rewe, das ist Edeka, das ist Lidl, Kaufland, um mal die ganz großen Player zu nennen, die unbedingt einen Abschluss tätigen wollen, der schlechter ist als das, was zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder bei der Post getätigt wurde. Was wir nicht akzeptieren wollen, weil gerade im Handel haben wir eher niedrige Einkommen. Wir haben sehr viele KollegInnen, die in Teilzeit arbeiten müssen, weil auch nur Teilzeitjobs angeboten werden. Und wenn es dort keinen Abschluss gibt, der dem, sag ich mal, dem allgemeinen Niveau von Tarifabschlüssen einigermaßen entspricht, dann verfestigt sich dieser niedrige Lohn. Und das führt übrigens auch oftmals gerade im Handel dazu, dass es dann am Ende auch gar keine auskömmlichen Renten mehr gibt für die Beschäftigten. Deshalb führen wir die Tarifauseinandersetzung mit der Hartnäckigkeit, wie das der Fall ist. Ich bin aber vom Ende her betrachtet auch optimistisch, dass es uns in absehbarer Zeit auch im Handel gelingt, zu einem Ergebnis zu kommen.
Man wird ja längst nicht mehr um mehr Geld oder für mehr Geld gestreikt, sondern es geht vor allen Dingen auch immer öfter um eine Verkürzung der Arbeitszeit, nicht nur bei den Lokführerinnen und Lokführern. Auch die Industrie meldet ja, dass sich dort Angestellte immer öfter auch entscheiden für mehr Freizeit als ja für mehr Gehalt unbedingt. Können Sie diesen Trend eigentlich auch mit Blick auf Ihre Mitglieder bestätigen und woran liegt das eigentlich?
Wir haben jetzt ja auch im Nahverkehr in einigen Bundesländern eine Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt, zumeist um 2 Stunden bei vollem Lohnausgleich auf einem bestimmten Zeitkorridor und landen dann in den Bereichen bei 37 Stunden. Und das macht auch nochmal die Zahl deutlich. Wir haben im öffentlichen Dienst in aller Regel eine 39-Stunden-Woche. Das ist deutlich länger als in anderen Bereichen, bei Beamtinnen und Beamten sogar oftmals über 40 Stunden. Und wir reden da ja nur nicht nur über Regierungsdirektoren, sondern wir reden auch über Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel. Von daher gibt es im öffentlichen Sektor, aber auch in einigen privaten Dienstleistungsbranchen auch Nachholbedarf, was die Arbeitszeit betrifft, weil die Länge der Arbeitszeit ist ein Attraktivitätsfaktor auf einem immer enger werdenden Arbeitsmarkt. Und von daher sehe ich da auch durchaus Handlungsbedarf. Wir haben jetzt gerade eine große Arbeitszeitbefragung gemacht für den öffentlichen Dienst mit weit über 250.000 Beschäftigten, die sich daran beteiligt haben. Und das war ein Fragebogen, da musste man sich mal durchackern. Das war schon eine gewisse Herausforderung. Wir sind es gerade am Auswerten und werden das in den nächsten Tagen auch vorstellen. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass Arbeitszeitgestaltung in den ganz unterschiedlichen Formen, da geht es dann manchmal um Pausenzeiten, längere Ruhezeiten, eine hohe Bedeutung hat und auch sicherlich in der Tarifpolitik also auch zunehmend eine Bedeutung haben wird. Und wenn die Inflation wieder in ein normales Maß zurückgeht, dann werden Arbeitszeitfragen nochmal an Bedeutung gewinnen.
Aber dieser Trend, sage ich mal, der Wunsch auch nach mehr Freizeit passt ja zum Beispiel auch nicht unbedingt zu den Aussagen der Arbeitgeber oder auch FDP-Chef Christian Lindner, der ja auch mehr Bock auf Überstunden kürzlich erst gefordert hat, haben Sie ja schon kritisiert. Wie können Gewerkschaften da vermitteln zwischen diesen beiden Polen, die sich da gerade doch sehr stark irgendwie auftun in der Gesellschaft?
Ich finde, dass erst einmal ja nicht unvernünftig, dass die Menschen darüber nachdenken, wie sie auch eine Balance finden wollen zwischen Arbeit und Leben, die lebenswert ist. Es gab ja auch Zeiten, wo sozusagen die Dauerpräsenz im Büro Teil einer Erwartungshaltung und Kultur gewesen ist, mit all den negativen Auswirkungen, die das dann hat. Wir haben einen Peak an Burnout-Situationen und auch psychischen Erkrankungen, wo Arbeitswelt dann oftmals auch eine Rolle spielt. Von daher sich mehr auf sich selbst zu achten und auch einen Anspruch an Arbeitszeitgestaltung zu haben, finde ich erst einmal eine gesunde Entwicklung. Gleichzeitig erlebe ich, die Menschen sind engagiert, sie machen ihren Job mit Freude, sind mit Engagement dabei, denken sie an die vielen Beschäftigten in den sozialen Berufen, in der Pflege. Wir organisieren ja auch die Beschäftigten in Kitas und zum Teil schwierigsten Situationen kloppen die rein und dieses Bild von dem Großteil der Beschäftigten, die irgendwie zu fein sind, um zu arbeiten, ist total weltfremd und irgendwie Ausdruck auch davon, dass manche in der Politik meilenweit von der Lebensrealität der breiten Bevölkerung entfernt sind.
Das heißt, mehr Überstunden braucht Deutschland nicht.
Wenn jemand mal eine Überstunde mehr macht, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Das Problem ist ja, dass der größere Teil der Überstunden derzeit unbezahlt ist, weil es keine vernünftige Arbeitszeiterfassung gibt, gerade in kleineren Betrieben. Aber Anreize zu setzen, mehr Überstunden zu machen oder, das geht ja weiter, sozusagen mal über eine Einschränkung des Streikrechts dafür sorgen zu wollen, dass die Löhne möglichst niedrig bleiben, damit dann die Beschäftigten als individuellen Ausweg nur eine Überstunde haben, die dann steuerlich begünstigt wird, das ist irgendwie was ich mir nicht zu eigen mache und wo ich auch weiß, dass der größere Teil der Bevölkerung sowas für unsinnig hält.
Von der FDP kam ja zuletzt auch die Forderung, unter anderem das Renteneintrittsalter flexibler zu gestalten, von 67 jetzt auf vielleicht 72 Jahre anzuheben, wenn jemand das freiwillig möchte. Müssten wir über sowas nicht tatsächlich auch sprechen, auch in Zeiten von Fachkräftemangel und einer schwächelnden Wirtschaft?
Wer das möchte, kann auch heute bis 70 oder bis 75 arbeiten. Es gibt keine Pflicht, in Rente zu gehen. Die Rente muss beantragt werden bei der deutschen Rentenversicherung. Und dieses ganze Flexibilisierungsgerede soll ja nur davon ablenken, dass die Idee dahinter natürlich ist, der FDP das Regeleintrittsalter nach oben zu schieben. Weil für einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte ist ja die spannende Frage, wann kann ich ohne Abschläge, ohne Verluste in Rente gehen? Und das ist der entscheidende Punkt. Und dann kann ich mich selbst entscheiden, ob ich länger arbeiten möchte. Unter bestimmten Bedingungen kann ich dann ja auch noch die Rentenhöhe erhöhen. Das hängt davon ab, ob man dann selbst noch Beiträge zahlt oder nicht Beiträge zahlt in die Rentenversicherung. Aber das ist die individuelle Entscheidung. Und für viele, viele, viele Beschäftigte, und ich rede nicht nur von denen, die schwer körperlich arbeiten, da gilt das auch, aber auch diejenigen, die in der Pflege arbeiten, die in Kitas arbeiten, die in Bürgerbüros arbeiten, wo sie wirklich zum Teil schwierigste Situationen haben in Großstädten, ist das schlicht und ergreifend nicht vorstellbar, so lange zu arbeiten. Und wenn das zum Obligatorium wird, heißt das, dass sie eine noch geringere Rente haben, als das ohnehin schon der Fall ist. Und deshalb Hände weg von jeder Erhöhung des Renteneintrittsalters, weil gerade die Menschen, die hart arbeiten, körperlich oder auch psychisch belastet sind, werden in aller Regel gar nicht so alt, als dass sie sich den Luxus leisten können, bis über 70 arbeiten zu wollen.
Nun ist der Mangel an Arbeitskräften, den wir haben, aber auch ein Grund, sagt auch der Internationale Währungsfonds, diese Woche für unsere schwachen Wirtschaftsaussichten. Da ist Deutschland, hieß es diese Woche, sehr weit hinten dran als Schlusslicht der westlichen G7-Staaten. Steuert die Regierung Ihnen da nicht genug gegen?
Erst einmal haben wir den Höchststand an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. All die Szenarien, dass die Zahl der Erwerbstätigen dramatisch nach unten geht, sind bislang nicht eingetreten, weil der Faktor Zuwanderung in all diesen Szenarien völlig ausgeblendet wurde. Und ja, wir kommen jetzt in die Zeit, wo die BabyboomerInnen verstärkt in Rente gehen. Keine Frage, das hat dann Auswirkungen. Aber wir haben natürlich noch gleichzeitig erhebliche Potenziale. Deutschland hat eine der geringsten Quoten an Erwerbstätigkeit bei Frauen, weil die vielfach in der Minijobfalle stecken, weil es nicht ausreichend gute Kita-Angebote gibt, um über eine höhere Stundenzahl zum Beispiel zu machen. Wir haben 2,86 Millionen Menschen unter 35 Jahren, die keinerlei Schulabschluss haben. Die Zahl ist übrigens dramatisch gestiegen in den letzten Jahren, plus 700.000 seit 2018. Das heißt, es gibt sowohl über Zuwanderung als auch über eine Hebung von Erwerbspotenzialen innerhalb von Deutschland die Möglichkeit, die Zahl der Erwerbstätigen stabil zu halten oder zumindest mal gegen den Trend zu arbeiten. Arbeitszeitverlängerung ist keine adäquate Antwort auf diese Herausforderung.
Verdi-Chef Frank Wernicke im Interview der Woche, nachzuhören auch im Internet auf sr.de. Damit zum Wetter. Heute wechseln sich Sonnenschein und dichte Wolken ab. Am Nachmittag dann wiederholt Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Und weil es so schön ist, kann auch noch ein kurzes Gewitter dazukommen. Alles bei 7 bis 11 Grad. In der Nacht geht's dann genauso weiter. Achtung, ab 400 Metern ist vereinzelt Klette möglich. Es kühlt nämlich deutlich ab auf 3 bis minus 1 Grad. Am Sonntag dann wechselhaftes Schauerwetter, teils mit Graupel, lokal Gewitter. In den höchsten Lagen mit Schnee vermischt. Zwischendurch gibt's dann doch noch Sonnenschein bei 6 bis 10 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Ihnen, der Redaktion und der Sendetechnik, vielen Dank. Chris Ignazi begleitet Sie gleich durch den langen Samstag bei SR2. Dabei viel Vergnügen und ein schönes Wochenende.